Den Predigttext finden wir heute in Lukas 7, die Verse 18 bis 35. Und die Jünger des Johannes verkündeten ihm das alles. Und Johannes rief zwei seiner Jünger zu sich und sandte sie zum Herrn und ließ ihn fragen: Bist du, der da kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Als aber die Männer zu ihm kamen, sprachen sie: Johannes der Täufer hat uns zu dir gesandt und lässt dich fragen: Bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Zu der Stunde machte Jesus viele gesund von Krankheiten und Plagen und bösen Geistern, und vielen Blinden schenkte er das Augenlicht. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht und verkündet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf, Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht ärgert an mir. Als aber die Boten des Johannes fortgingen, fing Jesus an, zu dem Volk über Johannes zu reden. Was seid ihr hinausgegangen in die Wüste zu sehen? Wolltet ihr ein Rohr sehen, das vom Wind bewegt wird? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Menschen sehen in weichen Kleidern? Seht, die herrliche Kleider tragen und üppig leben, die sind an den königlichen Höfen. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Propheten sehen? Ja, ich sage euch, er ist mehr als ein Prophet. Er ist's, von dem geschrieben steht: Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Ich sage euch, dass unter denen, die von einer Frau geboren sind, keiner größer ist als Johannes. Der aber der Kleinste ist im Reiche Gottes, der ist größer als er. Und alles Volk, das ihn hörte, und die Zöllner gaben Gott recht und ließen sich taufen mit der Taufe des Johannes. Aber die Pharisäer und Schriftgelehrten verachteten, was Gott ihnen zugedacht hatte, und ließen sich nicht von ihm taufen. Mit wem soll ich die Menschen dieses Geschlechts vergleichen und wem sind sie gleich? Sie sind den Kindern gleich, die auf dem Markt sitzen und rufen einander zu: Wir haben euch aufgespielt und ihr habt nicht getanzt. Wir haben Klagelieder gesungen und ihr habt nicht geweint. Denn Johannes der Täufer ist gekommen und aß kein Brot und trank keinen Wein. So sagt ihr, er ist besessen. Der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt. So sagt ihr, siehe, dieser Mensch ist ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden von allen ihren Kindern. Und so stehen wir jetzt wieder vor dir, treuer Gott und Vater, und kommen zu dir durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, den du uns geschenkt und gesandt hast zur Erlösung, zur Vergebung unserer Sünden und Schuld, und dazu, dass wir frei Zutritt zu dir haben dürfen. Und können dir nur von ganzem Herzen danken, dass du den Weg bereitet hast. Dass du selbst der große Wegbereiter bist. Dass du nicht nur Wegbereiter bist, sondern Türöffner zu dir, in dein Reich hinein. Und dir danken, dass du Menschen gesandt, gesalbt, befähigt hast, die das in deinem Namen tun dürfen. Wir können nur staunen, wie du dich erniedrigst, wie du uns dabei haben willst, wie du andere dabei haben willst, und wollen dir von ganzem Herzen dafür danken. Wir wollen dir auch dafür danken, dass wir jetzt diesen Gottesdienst feiern dürfen, dass wir vor dir stehen, dich und deine Herrlichkeit anschauen dürfen und dadurch in dein Bild hinein verwandelt werden. Schenkst, dass wir das zulassen, dass wir unsere Herzen und unsere Ohren öffnen, um dir zu begegnen. Du willst zu uns kommen und dir deinen Weg zu uns bahnen, in unser dürres, schwaches, sündiges Leben hinein. Und auch da deine Herrlichkeit hineinlegen, dass wir zum Zeugnis für viele werden dürfen. Schenkst, dass das in diesem Gottesdienst geschieht und dass wir verändert hinausgehen. Schenkst, dass die, die dich nicht kennen oder die von dir abgewichen sind, zurückkehren, zu dir finden dürfen, dass dein Leib vervollständigt wirst. Wir bitten das nicht nur für uns hier, sondern auch für unsere Kinder in all ihren Kindergottesdiensten, für deinen Leib weltweit, wo überall dein Wort heute verkündigt wird. Wir bitten dich das insbesondere auch für unsere Geschwister aus deinem heiligen Volk Israel, dass du auch da herausrufst, dass sie dich als Messias erkennen dürfen. Danke, dass du da bist. Wir rechnen nicht mit uns selbst, sondern mit deiner großen Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, dass sie über diesem Gottesdienst steht und stehen darf. Und wir danken dir dafür, wir rühmen dich und wir beten dich an. Amen.
Johannes der Täufer, er trägt das Thema des Advent wie kein anderer in seiner Person. Alles, was wir mit Adventszeit verknüpfen, trägt er in sich. Die Ankündigung, das tatsächliche Eintreffen, das Ende der Warterei, der Beginn der Erfüllung, die ganzen Themen, sie sind mit dieser Person auf ganz einzigartige Weise verknüpft. Und zu Recht gehört ihm in Anführungszeichen ein Adventssonntag, der dritte Advent, das ist der Sonntag von Johannes dem Täufer. Denn zu ihm gehört ein zweites Phänomen. Das zweite Phänomen ist, wenn man an Johannes den Täufer herangeht, an diese kantige, ganz besondere, herausragende Persönlichkeit, passiert eigentlich immer dasselbe. Man will über Johannes den Täufer sprechen und landet am Ende bei Jesus. Es ist ganz einzigartig, der kriegt das einfach nicht hin. Man kriegt es nicht hin, über diesen Mann zu sprechen, weil immer wenn man anfängt an ihm, rutscht man weg und landet am Ende bei Jesus. Ich habe das manchmal so gesagt, es ist wie das Phänomen des roten Teppichs. Johannes der Täufer ist der rote Teppich, aber er ist nicht der, der auf dem roten Teppich geht. Und natürlich ist der rote Teppich wichtig, ja selbstverständlich. Und Johannes hat sein Leben ausgerollt wie so einen roten Teppich. Aber jetzt ist er weg und jetzt kommt der, der auf dem roten Teppich geht. Und am Ende, Sie wissen das, fragt man nicht mehr nach dem roten Teppich, sondern man fragt nach dem, der auf diesem roten Teppich unterwegs gewesen ist. Und wenn Sie mein Bild nicht so gut finden, dann nehmen Sie das viel größere, künstlerische, tausendmal wertvollere Bild des berühmten Isenheimer Altars und mit diesem ausgestreckten Finger, auf dem deutlich wird, ich bin doch gar nicht wichtig, sondern der ist wichtig, auf den ich zeige. Dieser Jesus, der ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig. Fröhliche Fahrt nach Colmar. Also das, was natürlich auch noch mit dazugehört, das ist der Täufer. Und jetzt haben wir von diesem Täufer ja unglaublich viele schöne Texte. Unglaublich viel. Man weiß ja gar nicht, wo man anfangen soll. Wir haben ja für diesen Sonntag Angebote, Textangebote, fast grenzenlos. Wir könnten natürlich anfangen am Anfang. Lukas 1 und nochmal eintauchen in die Tempelwelt und den Zacharias da sehen, seiner Sprachlosigkeit und die Elisabeth mit dem, was dazugehört. Und dann endlich kommt der Johannes auf die Welt und dann kommt er mit seiner Tafel und schreibt da nochmal den Namen drauf und singt sein wunderschönes, sein Benediktus, sein Lobgesang des Zacharias. Lukas 1, wow. Aber das kennen Sie alles schon. Und dann dachte ich, ja, dann können wir Lukas 3 nehmen oder Matthäus 3, die Parallele. Da ist der Täufer ungefähr 30, er legt los, er kommt dieser eigenartigen Outfit da an. Sie wissen das, es ist modetechnisch ein bisschen herausfordernd und auch sein Ernährungsprogramm ist anders. Und vor allem viel mehr als das ist natürlich seine Verkündigung. Das ist der Hammer, das ist der absolute Hammer. Tausende gehen Richtung Jordan graben und es geht eine richtige Erweckungsbewegung durch das Land hindurch, dass auch die Großen, die Mächtigen vorbeikommen müssen, ob sie nun wollen oder nicht, und sich mit dem Täufer beschäftigen müssen. Und die ganz Mächtigen haben ganz große Probleme mit ihm, weil er auch ethisch klare Grenzen zieht und da rein rauscht. Und deswegen kriegt er Rot, es wird nervös und kasseniert ihn ein, dann sitzt er im Gefängnis. Er sitzt im Gefängnis. Und indem er ins Gefängnis kommt, sagt das Matthäus-Evangelium, in dem Bereich, wenn er ins Gefängnis kommt, dann fängt Jesus an. Also Täufer weg, Jesus startet. Also wie beim Teppich. Teppich liegt, jetzt kann er loslegen. Und jetzt ist er im Gefängnis. Und dann hören wir ja nichts mehr vom Täufer. Denn jetzt ist Jesus da. Jesus legt los und predigt und die Bergpredigt und die Berufung der Jünger und die Wunder und die Taten und je länger man von Jesus hört, desto mehr denkt man, wo ist eigentlich der Täufer? Ach, der ist ja noch da. Der sitzt da immer noch im Gefängnis. Und jetzt hier in Johannes, was wir gelesen haben, jetzt hier in Johannes 7 kommt es zu einem plötzlichen letztmaligen im Lukas-Evangelium, Danach erfahren wir nur noch von seiner Ermordung, einem letztmaligen Aufflammen von einem Täufertext. Hier Lukas 7. Lukas 7, wir haben ja 24 Kapitel. Lukas 7 zum letzten Mal, der Täufer. Jetzt taucht er nochmal auf. Das hier, was wir also hier haben, ist, man kann es so sagen, das ist der finale Text. Wir springen also am Anfang, Adventszeit, Lukas 1, mal eben ans Ende des Lebens des Täufers. Wir schauen uns, was am Ende von dem Mann zu sagen ist. Wir schauen uns das Finale an, die Summe, das Fazit, das Resultat, das Ergebnis, den Höhepunkt, den Abschluss. Und das Besondere ist, dass kein Geringerer als Jesus selbst sich in diesem Text über den Täufer äußert. Also nicht der Täufer sagt nochmal aus dem Gefängnis, ich habe noch eine letzte Botschaft für euch, sondern Jesus selbst äußert sich zum Täufer. Das ist natürlich ein ganz besonderes Stück, was wir hier vor uns haben. Und bei diesem Stück, was wir uns vor uns haben, fallen natürlich sofort drei ganz eigenartige Elemente auf. Zum einen fällt auf, dass in dem ganzen Text, den ganzen Worten, den ganzen Sätzen, dass zum einen natürlich hier eine der wichtigsten Seligpreisungen überhaupt steht. Eine ganz, ganz wesentliche Seligpreisung. Selig sind die, sagt Jesus, die sich nicht an mir ärgern. Das ist eine, ein Höhepunkt. Und der andere Höhepunkt ist natürlich, dass kaum sind die Täuferjünger weg, taucht ein weiteres Phänomen auf, nämlich, dass Jesus sich sagt, so habe ich euch alles gesagt über den Täufer, sondern kaum sind die Täuferjünger weg, äußert er sich über den Täufer. Er hält ihm, obwohl er noch lebt, eine Art Nachruf. Oder sagen wir, weil er noch lebt, er hält ihm eine Laudatio in Abwesenheit. Eine ganz besondere Laudatio in Abwesenheit. Der ist ja schon im Gefängnis, die Täuferjünger auch weg. Aber jetzt spricht Jesus über den Täufer. Und natürlich, das haben Sie beim Bibellesen auch entdeckt und mit Zuhören auch gemerkt, hier kommt eines von den eher unbekannteren Gleichnissen von Jesus. Wenn ich Sie gefragt hätte heute Morgen, bitte zählen Sie mir 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 Gleichnisse von Jesus auf, wäre für die meisten von uns überhaupt kein Problem gewesen. Aber ich hätte eine relativ hohe Summe darauf gewettet, dass keiner von Ihnen gesagt hat, ja, das Gleichnis von den spielenden Kindern. Das hätten Sie jetzt meistens nicht so in Ihrem Repertoire gehabt. Die anderen, ja, können Sie überlegen, hätten Sie das gesagt? Das Gleichnis von den spielenden Kindern ist ein Gleichnis von Jesus. Und die drei Sachen, die können Sie sich merken. Also, Sie können sich merken, eine Seligpreisung, ein Laudatio und ein ungewöhnliches Gleichnis. Das ist das, was uns bei dem Täufer in der Summe im Finale hilft, ihn tatsächlich festzuhalten. Was ist denn jetzt von Jesus aus über den Täufer zu sagen? Wie steigen wir denn ein? Wir steigen so ein, dass wir den Täufer in einer eigenartigen Situation vorfinden. Er ist im Gefängnis, wir wissen, das endet tödlich. Er ist im Gefängnis vollkommen ungerechtfertigt. Er ist im Gefängnis und jetzt schickt er von seinen Jüngern, die er noch hat, ganz offensichtlich, wie viele, keine Ahnung, aber er schickt von seinen Jüngern eine Delegation, eine offizielle Delegation, die Zweierzahl, spricht er für die Zeugenschaft tatsächlich zu Jesus und lässt sie eigentlich nur eine richtige Frage stellen. Die Frage aller Fragen. Bist du der Kommende? Also nicht nur wie bei uns, bist du der, der kommen soll, sondern bist du der Kommende. Und die meisten Bibelleser wissen das natürlich, dass das ein Messias-Titel ist. Der Kommende, das ist einer der ganz großen Messias-Titel im Alten Testament. Herkommend vom Psalm 118. Wenn du der Kommende bist, nicht ein Kommender oder sonst irgendwas, sondern der Kommende bist, dann bist du der Messias, dann bist du der Gesandte, dann bist du der, den ich ankündigen soll. Denn ich bin der Vorläufer dieses Kommenden. Und natürlich für uns jetzt eigenartig, und das ist seit 2000 Jahren eigenartig, dass wir nicht wissen, was denn Johannes dazu motiviert hat. Wir wissen es nicht. Und wir wissen ja miteinander, sobald wir etwas nicht wissen, fangen wir an zu überlegen, was wir nicht wissen. Und versuchen, das rauszukriegen. Und so haben sie im Laufe der letzten 2000 Jahre zwei große Auslegungsrichtungen etabliert, die die Leerstelle versuchen zu füllen, indem sie so tun, als wüssten sie, was im Herzen des Johannes des Täufers wäre. vorsichtig genug ausgedrückt. Also, es ist nicht schlimm. Sie können beide Varianten nehmen, denn am Ende kommen sie beim gleichen Ergebnis raus. Von daher nicht tragisch. Die eine große Spur sagt, schaut euch das an, dass diese Eiche, dieser riesige Baum, dieser Mann, der vor Tausenden hinstehen konnte, der nicht sich zu schade war, dem Herodes die Stirn zu bieten, dass der jetzt ganz offensichtlich in dieser Gefängniszelle sitzt und eine ganz große, gemeine, tiefe, diabolische Anfechtung hineinrutscht. Was tut uns der Mann leid, dass das ihm passiert? Wir hätten ihm das gewünscht. Wir hatten eine Sympathie zu ihm, natürlich. Dass der straighter durchkommt. Und jetzt hängt er in seinem Gefängnis darum und fragt sich, ist es nicht? Ist das der Richtige? Was habe ich getan? All diese Dinge. Das heißt, der Gedankengang ist hier, hat eine Anfechtung ihn erwischt. Und dazu kommt auch der Gedankengang, bist du der Kommende, dass man ja teilweise der jüdischen Theologie diese Messias-Erwartungen im Alten Testament gar nicht auf eine Person konzentrieren wollte, weil sie ja so verschieden sind, das wissen wir ja auch. Der Leidende und der mächtige Messias, sind das vielleicht zwei Messiasse? Es gab eine nicht geringe Strömung Judentum, die sagt, es braucht zwei Messiasse. Ja, welcher ist es denn jetzt? Ist es einer von den beiden? Ist es der eine? Bist du der Kommende? Und dieser Gedankengang, der mag richtig und stimmig sein. Und dann gehört in dieser Auslegungsrichtung zum Täufer die Erkenntnis, auch der Täufer braucht den Trost des Christus. Auch der Täufer braucht den Trost des Christus. Ganz eindeutig. Wunderbar, richtig. So, das ist die eine Spur. Die andere Spur. Es gibt Vertreter da, es gibt Vertreter da. Die andere Spur sagt, der Täufer hat doch eine Klarheit über Jesus. Und dieser Text steht einer großen Spannung zu allen anderen Aussagen, die wir vom Täufer haben. Sehen Sie noch, mit diesem berühmten ausgestreckten Finger, dort in Johannes 1 stehen, da sagt er, eventuell könntest du der Messias sein. Nein, siehe, da sagt er, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Und zu seinen Jüngern sagt er, zu dem müsst ihr gehen. Zu dem müsst ihr gehen. Er schickt seine Jünger weg. Er schickt seine Jünger, Petrus, Andreas, Johannes, Jakobus, Täuferjünger, die schickt er weg. Jetzt ist die Zeit, da ist er. Er hat es doch gesagt. Ich bin der Freund des Bräutigams. Der Bräutigam ist da und der Freund des Bräutigams freut sich. Jetzt könnt ihr gehen. Er muss wachsen, ich muss abnehmen. Das ist fast alles Täufersätze. Und deswegen ist das der Gedankengang, die in der anderen Auslegungstradition drin sind, die sagt, das aus dem Gefängnis, das ist der letzte ausgestreckte Zeigefinger von Johannes. Er will zum allerletzten Mal für die um ihn noch sich herumscharenden Jünger sagen, jetzt geht doch endlich. Jetzt geht doch endlich. Holt euch von ihm die Antwort ab, die ich schon weiß, wer er ist. Und dann fliegt endlich los, denn meine Zeit, die Täuferzeit, die ist vorbei. Mein Dienst ist getan, jetzt ist der eine da. Und verstehen Sie, egal ob Sie so fahren oder so fahren, am Ende ist eins wichtig, Sie brauchen Klarheit, wer Jesus ist. Sie brauchen Klarheit, wer Jesus ist. Wenn es die Anfechtungslinie ist, braucht er Klarheit, wer Jesus ist. Und wenn es der letzte Hinweis des Täufers ist, für seine Jünger, dann brauchen die Klarheit über Jesus. Aber so oder so, sie brauchen Klarheit über Jesus. Klarheit, wer ist eigentlich Jesus? Wer ist das denn? Bist du der Kommende? Und jetzt sagt uns hier Jesus eine wunderschöne Antwort. Jesus sagt, komm, sieh, höre. Und en passant nennt er mal eben 6 Tätigkeitsfelder, die mir gerade so passieren. 6 Tätigkeitsfelder, wo er sagte, schöne Grüße an Johannes, Folgendes geschieht, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf, Armen wird das Evangelium gepredigt. Und das ist ja gar nicht alles, es passiert noch viel mehr. Aber das passiert gerade. das passiert. Das ist ja unglaublich, was da passiert. Stellen Sie mal vor, nur eins von den sechsten würde heute passieren. Und hier passiert mal eben sechs oder sind gar nicht alle Felder. Und wir wissen miteinander, hier ist ganz viel Bibelwissen in diesem Raum präsent. Wie viel Heilungsgeschichten, Wundergeschichten, Taten von Jesus, traumhafte Berichte uns in der Bibel weitergegeben werden. Und wir sind uns schnell miteinander einig, das ist ja nur eine Auswahl von der Auswahl. Und schon das, was wir heute nach 2000 Jahren noch haben, ist uns über die Maßen reich, ein riesengroßer Schatz. Was hat dieser Jesus alles getan? Unglaublich. Und wie hat er gepredigt und gesprochen? Und das alles ist angelegt. Wo? Es ist angelegt im Alten Testament. Wenn der Kommende kommt, dann wird er genau das tun. Das, was hier steht, steht im Alten Testament als Beweis, wenn der Kommende kommt. Das heißt, hier wird dokumentiert, das ist nicht irgendjemand, das ist nicht irgendeine wichtige Leitfigur des Judentums. Das ist ganz was anderes. Das, was hier abläuft, geschieht in einer vollkommen anderen Liga. Wir sind einfach hier in einer anderen Ebene. Wir sind hier nicht auf normaler Ebene. Wir sind hier woanders. Ich habe versucht, wie ich Ihnen das deutlich machen kann, und bin in diesen Tagen auf ein Buch gestoßen worden, wo Kinder Weihnachten erklären. Das ist ja irgendwas, ich mag das. Wenn Kinder Weihnachten erklären, das geht so toll schief. Ja? Weil eben die sprachlichen und die inhaltlichen Sachen einfach nicht so funktionieren. Aber indem sie so anders rangehen, öffnen sie uns so wunderbar die Augen. Also kleines Beispiel, rein sprachlich ist es einfach schwierig. Und deswegen heißt einer dieser Sätze, das Grieskind mit G. Das Grieskind mochte Grießbrei am allerliebsten. Ja, ist ein wichtiger Weihnachtserkenntnis. Denn was ist ein Christkind? Also wenn ich Christkind höre, so ein Grieskind höre, dann muss ich natürlich da draus. Ach so, das ist der Gedankengang. Aber jetzt sage ich Ihnen meinen Lieblingssatz. Mein Lieblingssatz lautet, dass eins der Kinder gesagt hat, Jesus ist der Messias. M-E-H-R. Der Messias, weil der kann viel mehr machen wie die Menschen. Merken Sie sich das mal. Er ist der Messias. Ist das nicht gut? Ist es das nicht gut? Ich habe für diesen Kindermund, ich kenne ihn ja nicht, Gott gedankt die Woche. Du bist der Messias. Ja, das bist du, Jesus. Das bist du. Sowas von mir. Sowas von mir. Ja, natürlich, er ist der Messias. Und dann steht er da und sieht blind und gibt ihm das Augenlicht zurück. Und sagst, das ist ja der komplette Wahnsinn. Stellst du mal eine Augenklinik heute vor. Und Jesus wird da. Da tragen die diesen Leichnam von dem Jüngling zu nahen raus. Und Jesus steht da und bremst eine Beerdigung ab. Und der Kerl steht auf von dieser Bahre. Du bist der Messias. Natürlich bist du der Messias. Da können andere nicht hören. Die nächsten haben Dämonen. Sie wissen es. Ich brauche es gar nicht mehr weiter sagen. Er ist der Messias. Jesus ist der Messias. Sagt es dem Täufer, sagt es euch, sagt es den Angefochtenen, sagt es denen, die so einen ganz kleinen Jesus nur haben, sagt es in dein Herz hinein, wenn die Woche kommt mit deinem Schrumpf, Jesus, dann mach dir das klar, er ist der Messias. Er ist der Messias. Und jetzt sagen wir schon, was der getan hat, das ist ja unglaublich, ist unglaublich. Und jetzt sagt Jesus, das, was ihr da seht, das ist natürlich ein Klacks. Dass da ein paar Blinde jetzt sehen können und Lahme gehen können und dass da auch ein paar Tote noch mal ein paar Jahre leben, das ist für euch, ja, ich weiß es, und es sind auch die Kennzeichen des Kommenden, aber das ist natürlich, das ist noch gar nicht das Eigentliche. Das Eigentliche steckt in dieser Seligpreisung drin. Denn der Seligpreisung sagt jetzt was uns noch mal nach vorne katapultiert. Er sagt nämlich, und selig ist, der sich nicht an mir ärgert. Warum soll man sich denn ärgern? Ich ärgere mich doch nicht. Wenn der Messias da ist und Blinde sehen und Lahme gehen und Aussätzige rein werden, ist doch schön, ist doch wunderschön. Aber 3 Jahre später? Ach so. 3 Jahre später war es nicht mehr so lustig. 3 Jahre später ist dieser Messias mit dem Querbalken eines römischen Hinrichtungsgerätes hochmarschiert auf den Hügel Golgatha und wurde an dieses Kreuz da geschlagen. Und da sagt Jesus, jetzt in meiner Sprache von diesem Text heute Morgen, da bin ich euch zum Messias geworden. Aber nochmal ganz anders. Nochmal ganz anders. Und an diesem Messias-Sein, da kann man sich furchtbar dran ärgern. Da kann man sich furchtbar dran ärgern. Das kriegen Sie doch mit. Wenn man überhaupt Interesse an Jesus heute hat, in unserem säkularen Raum, dann stören doch die paar Wunderberichte nicht. Da kann man drüber lächeln oder ach, machen damit, was man will. Aber wenn wir überhaupt noch in der theologischen, philosophischen, gedanklichen Auseinandersetzung sind, dann ärgert das Messias-Sein des Gekreuzigten. Das ärgert. Das ist ein, wie heißt das Wort da in der griechischen Sprache, das ist ein Skandalon. Das ist ein Skandalon. Das ist ein Skandal. Das ist doof. Das ist abstoßend. Das möchte ich nicht. Und jetzt merken Sie, die Sprache, die Jesus braucht, das ist die Sprache, von der Paulus seine Kreuzestheologie abgekupfert hat. Das ist doch genau der erste Korintherbrief. Das Kreuz ist eine Torheit und ein Ärgernis, gleiches Wort. Das ist ein Skandal. Und jetzt sagt Jesus, du, das Messias-Sein von mir erschöpft sich nicht nur in ein paar blinden Heilungen und Totenauferstehungen und ein paar eindrücklichen Predigtpassagen. Ich habe noch viel mehr drauf. Ich bin für dich in einer Art und Weise der Messias. Und das ist das Entscheidende, dass du dich daran nicht ärgerst, sondern dass das für dich zum größten Glück deines Lebens werden darf, dass ich für dich so der Messias bin. Denn indem ich am Kreuz hänge, sagt Jesus, indem ich am Kreuz hänge, nehme ich alle Last, die Macht der Sünde und des Todes und des Teufels aus diesem Kosmos heraus. Ich mache das. Siehe, das ist Gottes Lamm, welche die Sünde einzelner netter, frommer Juden trägt. Nein. Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Johannes 3, 16. Wenige Verse später sagt es Jesus selbst. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Merken Sie, er ist der Messias. Er ist der Messias und viele von uns würden heute sagen, ja natürlich, das ist es, das ist natürlich für uns das A und O an diesem Jesus, dass er uns die Tür zum Vater aufgemacht hat, dass er diesen Berg von Schuld weggenommen hat, dass er diese Macht des Teufels zerbrochen hat, dass der Tod nicht mehr regiert. Ich habe im Messias Leben, Ewigkeit, wunderbar. Und es geht ja noch weiter. Es geht ja noch weiter. Er ist ja noch weiter der Messias. In meiner Jahresbibellese, es ist ja Dezember, es muss ja bald fertig sein, komme ich in diesen Tagen zur Johannes-Offenbarung. Dann lese ich immer so in diesen vorweihnachtlichen Zeiten die Johannes-Offenbarung durch. Und dann sehen Sie diesen Messias, Sie sehen ihn. Wo ist der Messias? Johannes Offenbarung 4, 5, dieser Messias, der sitzt auf dem Thron. Der sitzt auf dem Thron. Und vom Thron her mit dem Vater vereint, regiert er das Universum und wartet auf diesen Zeitpunkt, an dem der Messias zurückkehren darf mit den Seinen auf diese Welt. Und plötzlich merken wir die Dimension des Messias. Und ich darf Ihnen das sagen von diesem wunderbaren Text her. Von diesem wunderbaren Text her sitzen viele, die sagen, ja, ich gehöre zu diesen selig gepriesenen, diesen glücklichen, von denen Jesus hier spricht, weil ich weiß, so sehe ich dich, Jesus. Du bist mein Messias. Und mit diesem Messias darf ich in diesen Tag, in diese Woche hineingehen. In allen Dimensionen. Jesus, mein Messias. das eine. Die treten ab. Es wird still, aber es ist noch viel Bevölkerung da. Und jetzt fängt Jesus an. Der hält eine Laudatio in Abwesenheit. Er gibt einen Nachruf weiter in einer ganz besonderen Art und Weise. Klar, das ist natürlich unschlagbar. Verstehen Sie, dass hier tatsächlich Jesus sich gegenüber dem Täufer gegenüber äußert. Was wollen Sie noch mehr an Qualität haben, als wenn Jesus das sagt? Wir kennen das ja auch, dass Sie wissen, das ist so Eigenlob und das ist eine kritische Sache. Und jetzt hier ist, der Teufel ist gar nicht da, sein Personal ist auch nicht da, aber er bekommt eine Laudatio, die ist natürlich von so einem Kinderspruch dazu. Kinderspruch 2. Bei uns ist es Tradition, mit T, Tradition, bei uns ist es Tradition, dass mein Papa den Baum schmückt und Mama sich selber. Bei uns ist es Tradition, dass mein Papa den Baum schmückt und Mama sich selber. Hoffentlich ist Mama gut geschmückt, natürlich. Und das darf sie auch selber machen. Aber Sie werden das jetzt mir nicht übel nehmen, ich sage genau das mit dem selber schmücken. Ja. Nein, der Täufer schmückt sich eben nicht selber. Nein, der schmückt sich nicht selber. Aber Jesus schmückt den Täufer. Wenn er da wäre, der würde ja rot anlaufen. Was Jesus über den Täufer sagt. Erstmal sagt er zwei Sachen, was er nicht ist. Ist auch wichtig. Wenn man weiß, was jemand nicht ist. Jemand wie der Täufer sagt, Jesus ist kein Fähnlein, das sich nach dem Wind richtet. Erstes Qualitätsurteil. Er ist kein Fähnlein, das sich nach dem Wind richtet. Und das Zweite, ist auch kein Höfling. Den wirst du nicht in den Palästen finden. Der biedert sich nicht an. Das ist beides nicht. Aber was wollt ihr sehen? Das ist das Dritte. Was wollt ihr sehen? Wollt ihr einen Prophet sehen? Bitte machen Sie sich bewusst, seit Maleachi gab es keinen mehr. Feierabend. Nach der Offenbarung des Maleachi, prophetische Pause, 400 Jahre. Und jetzt, sagt Jesus, jetzt habt ihr wieder einen. Jetzt habt ihr wieder einen. Jetzt habt ihr zum ersten Mal seit 400 Jahren wieder einen in der Kategorie Jesaja, Jeremia, Hosea, Joel, Amos, Obadja und so weiter. Jetzt habt ihr erstmals wieder einen in der Liga. Zum ersten Mal habt ihr wieder einen in der Liga. Das ist übrigens der Teufel. Und übrigens erst noch viel mehr. Er ist mehr als Jesaja. Mehr als Jeremia, mehr als Hosea, Amos, Obadja und wie sie alle heißen. Er ist noch mehr. Ja, er ist noch mehr. Wenn ihr die Bibel richtig lest, sagt er, dann könnt ihr nachlesen, Maleachi 3. Er ist übrigens der Bote, der da angekündigt wird. Er ist, wenn ihr es wissen wollt, die Elia-Figur, von der ich geredet habe im Alten Bund, die kommen muss, bevor der Messias kommt. Heißt aber gleichzeitig, sagt Jesus ganz eindeutig, ich bin jetzt der, den er angekündigt hat. Ich bin der Kommende. Und übrigens, damit das klar ist, eindeutig klar ist für alle Zeiten, von allen Menschen, die von einer Frau, das sind glaube ich alle, ja, von einer Frau geboren wurden, ist der Größte wer? Johannes der Täufer. Da denken Sie, jetzt ist die Luft raus, da wird es ganz dünn da oben. Da kommt nichts mehr. Was sollen Sie noch sagen? Das ist der Größte, der von einer Frau geboren wurde. Klammer auf, sagt Jesus, das Ganze kehrt sich natürlich komplett um, wenn wir vom Reich Gottes her das Ganze anschauen. Das ist ganz klar. Aber erstmal auf der Ebene, wunderbar. Wir hätten gesagt, Herr, jetzt einen Punkt machen und gehen. Laudatio, traumhaft. Sehen Sie diese Laudatio, diese Art, wie Jesus hier von dem Täufer spricht. Was wurde der Mann kritisiert? Der Fanclub, ja, den gab es auch. Aber es gab auch eine massive Kritik, insbesondere aus der theologischen Liga. Und viele aus der theologischen Liga waren bei aller sonstigen Schwierigkeit mit ihren Staatsoberhäubern relativ dankbar, als Herodes den Johannes den Täufer kaserniert hat. Da war endlich Ruhe. Schluss mit Taufgottesdiensten da im Jordan. und diesen Predigten und all dem ganzen Kram und der Teufel und seinen Messias reden und Ende, Feierabend. Und jetzt stellt sich Jesus neben den Teufel. Jesus. Haben Sie es? Welchen Schmuck wollen Sie gerne haben? Was schmückt Sie? Jeder will natürlich seinen Kosmos, Kosmos-Schmuck. Jeder will seinen Kosmos, seinen Schmuck haben, ist ja klar. Wenn ich manchen Lebenslauf denke, dann denke ich, wow, das ist wie so ein Brillantenkollier. Bäm, schau mich an. Oder das Äußere, oder was ich, was jeder. Und wer verschmückt mich? Bessere Frage, wer schmückt mich? Und jetzt merken Sie, jetzt wird es so schön neutestamentlich für uns. So schön. Nein, wir sehen im Licht Gottes nicht richtig gut aus. Wir sehen nicht gut aus. Das stimmt. Wir sehen so ähnlich aus wie damals im Propheten Sahaja, der hohe Priester. Wo der da ankommt in dieser Vision und mit seinen Klamotten, als hoher Priester wohlgemerkt. Und dann kommt Jesus zu ihm. Jesus. Sagt, nimm dir mal diese blöden Klamotten da ab. Nimm dir diese Kleider weg. Und dann kriegt tatsächlich der eine neue Einkleidung. Inklusive Kopfbund. Und dann steht er da. Geschmückt von wem? Von seiner Treue im Dienst. Von seiner Heiligkeit. Nein, geschmückt von Jesus. Jesus hat ihn geschmückt. Wir kennen diese Sprache aus vielen Belegstellen der Bibel. Wir haben diese Sprache mit dem weißen Kleid, mit dem hochzeitlichen Kleid. Wir haben sie immer und immer wieder. Was ist mein Schmuck und Ehrenkleid? Kennen Sie das alte Lied noch? Was ist mein Schmuck und Ehrenkleid? Mit wem werde ich vor Gott bestehen? Was ist das? Es ist deine Gerechtigkeit, Jesus, mit der du mich schmückst. Und das Schönste ist, Herr Jesus, dass du dich hier neben den Täufer stellst und dass du dich, Jesus, mit dem Täufer identifizierst, würden wir heute sagen. Du machst dich eins mit dem Täufer. Du sagst nicht, ja, da gab es auch noch ein entsprechendes Personal, was vor mir hergelatscht ist, sondern die Identität zwischen dem Täufer und mir. Jesus stellt sich zum Täufer. Jesus macht sich eins mit dem Täufer. Er schämt sich nicht, sagt der Hebräerbrief. Er schämt sich nicht, dich und mich Bruder und Schwester zu nennen. Es ist ihm nicht peinlich. Er versucht nicht, eine Distanz hinzukriegen, räumlich und auch durch alles. Wir wissen das, wie schnell das geht. Wir wollen nicht mit jemandem heute sowieso identifiziert werden, gemeinsam gesehen werden, auf einem Foto unser Untergang. Also auf jeden Fall, nein. Und jetzt stellt sich Jesus stellt sich neben mich. Boah, ist das schön. Ich weiß nicht, wer sich von uns im umfassenden Sinn als schön sieht, als geschmückt sieht. Aber das gilt für diese Woche. Das gilt für diese Woche, dass ich im Jesus-Schmuck meinen Weg gehen darf. Im Jesus-Schmuck. Das sehen die meisten ja gar nicht, das weiß ich auch. Das sehen wir noch nicht mal innerhalb der christlichen Szene, dass der andere geschmückt rumläuft. Aber wichtig ist, dass sie es wissen. Dass sie es mit den inneren Augen des Herzens und des Glaubens sehen. Dass Jesus ihnen sagt, du und ich stelle mich zu dir und ich schmücke dich mit meiner Person. Schmücke ich dich. Ich bin dein Schmuck. Was Sie Freude haben, nehmen Sie die Konkordanz. Schlagen Sie alles nach mit Schmuck, Kleidung und Sie werden vom AT bis auf die letzten Seiten der Bibel begeistert sein. Wie Kleidung, wie Schmuck immer und immer wieder mit der Personalität von Jesus, von Gott zu tun hat. Er ist mein Schmuck. Verstehen Sie, dann kann ich auf vielen Schmuck den ich mir meine selber anlegen zu müssen und den anderen sehen sollten. Großzügig verzichten. Mama schmückt sich selber. Kann ich sehr gut drauf verzichten, weil ich ja, hallo, ganz anders da geschmückt bin. Manchmal geht es einem so durch. Kennen Sie das, so kleine Momente, wo es einem plötzlich bewusst wird, diesen wunderschönen Unterschied? Da stürzen Sie sich ins Gewühle eines durchschnittlichen Einkaufszentrums und Hunderte laufen hin und her und mit allen, die ganzen Unterschiedlichkeit der Menschen und die sehen, die kommen und gehen und sich auch das selber in diesem ganzen Ding, in diesem Augenblick merken Sie plötzlich, der Jesus. Jetzt bist du da bei mir und siehst mich. Du nimmst mich ganz anders wahr. Weil du bist bei mir, du gehörst zu mir, du bist mein Schmuck. Du bist mein Schmuck. Was die anderen von mir denken. Aber du bist mein Schmuck. Und ich möchte zumindest Ihnen sagen, dann dürfen Sie selber weiterdenken. Wenn das dann mal offenbar wird, das wird der Hammer. Das wird der Hammer. Wenn offenbar wird, wie Jesus nicht nur zum Täufer steht, sondern wie Jesus zu den Seinen steht. Wir haben ja so Texte, die das so ein bisschen deutlich machen. Wissen Sie noch, wo sie diesen Stephanus da zusammen geschlagen haben und diese Steine auf diesen Mann geprasselt sind und er wusste, es sind nur noch wenige Augenblicke, in denen ich lebe. Und dann darf dieser Mann als letzte Botschaft sagen, ich sehe den Himmel offen stehen. Und dann kommt da dieser Satz, wo wir denken, hui, Jesus steht da. Der sitzt da normalerweise. Offenbarung 4,5 sitzt er. Wenn der Stephanus kommt, steht er. Verstehen Sie was ich meine? Brauchen Sie noch was zum Thema Schmuck? Ist ja unglaublich. So siehst du die Deinen, so siehst du die Deinen. Herr Jesus, ich möchte das gerne ernst nehmen. Ich möchte das in dieser Laudatio für mich und meine angeschlagene Seele, meinen müden Geist, meine Sehnsucht nach Ehre und Wertsein neu wieder begreifen, dass du es bist. Du, Herr Jesus, bist es persönlich, der sich zu mir stellt und der mich schmückt und der mein Schmuck ist. Und so gehen Sie aufrecht und bewusst bitte als Geschmückter, als Geschmückte in diese Woche hinein. Ach ja, er hat ja doch keinen Punkt gemacht. Er hat keinen Punkt gemacht. Nach der Laudatio hat er keinen Punkt gemacht. Schon nach der Laudatio kommt hier tatsächlich Jesus und sagt etwas ganz Trauriges, was richtig Trauriges. Alles Volk, das den Täufer gehört hat und die Zöllner, die gaben Gott recht. Das ist positiv, ja. Und die ließen sich auch taufen mit der Taufe des Johannes. Aber die Pharisäer und die Schriftgelehrten verachteten, was Gott ihnen zugedacht hatte. Nee, doch. Sie verachteten, was Gott ihnen zugedacht hat. Ich habe das nochmal ganz bewusst mir angeschaut, was da steht. Und da steht, sie haben den Rat, den Plan, die Absicht Gottes abgelehnt. Sie haben es für ungültig erklärt für sich. Sie haben es nicht gewollt. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Jetzt wird Jesus auch im Ton, merken wir das, ein bisschen schärfer. Er sagt, ich suche mal ein Beispiel für das, was da abgelaufen ist. Und er hat sich inzwischen ja traumhaft identifiziert, er und der Täufer, das sind ein Doppelteam. Und er sagt, es ist so ähnlich wie bei diesem Spiel, jetzt kommt das Gleichnis von den spielenden Kindern. Und das können Sie auslegen, wie Sie wollen und die Subjekte und Objekte hin und her schieben. Der Gedankengang ist ganz, ganz einfach. Da wird eine kleine Szene gespielt von einer Gruppe und die andere Gruppe soll entsprechend dieser Szene mitmachen. Also wenn ich auf Beerdigung bin, dann sollen die anderen weinen. Wenn ich auf Hochzeit bin, dann sollen die anderen tanzen. Ich gebe vor, was gespielt wird und du machst adäquat mit. Und jetzt beim Gleichnis von den spielenden Kindern sagt Jesus, ihr habt nicht mitgemacht. Und egal, was wir gemacht haben, ihr habt nicht mitgemacht. Waren wir auf Beerdigung? Täufer? Asket? War es nicht gut. Waren wir auf Hochzeit? Hochzeit zu Kana? Gefreut und sonst was? Jesus? War es auch nicht gut. Ihr habt es nicht gewollt. Ihr wart die kleinen, schmollenden Kinder. Nee, machen wir nicht mit, machen wir nicht mit, machen wir nicht mit. Finde ich nicht gut. Ja, ich will diesen Jesus nicht haben. Ich lehne den Plan, die Absicht, die Gedanken Gottes, die er für mich hatte, ich lehne sie ab. Wow, nicht gut. Drittes Kinderzitat. Ja, da haben Sie drei. Der Mersias, die schmückende Mama. Und das dritte Zitat ist, das dritte heißt, in Jerusalem haben sich alle so sehr über das Christkind gefreut. Deswegen heißt der Ort Jerusalem. Haben Sie nicht gewusst, oder? Und jetzt verstehen Sie auch, Kinderspruch hin und her, das stimmt nicht. In Jerusalem haben sich nicht alle über das Christkind gefreut. Den einen kennen Sie, Matthäus 2, der sich gar nicht über das Christkind gefreut hat. Der die Weisen entsprechend dann gleich instruiert hat, bitte Rückmeldung zu geben, damit er sein Tötungskommando losschicken kann. Das ist eine ganz wichtige Entscheidung, die zur Zeit des Täufers und die immer getroffen wurde. Ich habe eine Wahl zu treffen. Wen wähle ich? Da hat Gott einen guten Plan für mich. Da hat Gott seinen Sohn gesandt. Da hat er ihn in diese Welt geschickt. Und dann kann ich tatsächlich, es steht hier, dann kann ich tatsächlich diesen Rat, diesen Plan, diese Absicht, die Gott für mich hat, ich kann sie für mich für ungültig erklären. Ich kann sagen, das will ich nicht. Ich bleibe außen vor. Das ist tragisch. Jetzt gehen wir von der Tragik weg und gehen das Positive und sagen, nein, das wollen wir nicht. Sondern wir gehören zu denen, die im eigentlichen Sinn in Jerusalem sind. Und wir haben eine Wahl getroffen. Sie haben doch eine Wahl getroffen. Sie haben doch ihre Wahl für Jesus getroffen. Und diese Wahl für Jesus, ihr Juhu für Jesus, das hat doch Konsequenzen. Ich kann doch nicht Juhu für Jesus sagen und ansonsten, was mir sagt, ist mir egal. Sondern wer Juhu zu Jesus sagt, der fragt ja auch nach, was er will, wo er heute ist, was er von mir möchte. Und wer so gewählt hat, der hat ein ganz besonderes Programm für diese Woche. Ich möchte mein Juhu für Jesus mit Absicht und mit Inhalt singen. Natürlich, Herr Jesus, wenn ich dir mein Juhu singe, dann hat das auch damit zu tun, dass ich dich Juhu finde. Und ich finde das gut, was du sagst und was du bist und was du willst. Und das soll in meinem Leben bestimmend sein. Ich gehöre dir, ich folge dir nach. Und dann kriegen sie eine richtig gute Juhu-Woche hin. Eine Juhu-Woche, in der nur die Frage ist, ob ich zu ihm mein Juhu da sage. Ach so. Jetzt ist doch tatsächlich das passiert, was wir vorher angekündigt haben. Wir wollten ja eigentlich über den Täufer predigen. Dazu passt der letzte Spruch von einem Kind. Der letzte Spruch von einem Kind ist ein klassischer Täufersatz. Ein Kind fragt nämlich, warum heißt das eigentlich Wachskerzen, wenn die immer kleiner werden? Ist das nicht ein Täufersatz? Das ist doch ein Täufersatz. Das war eine echte Wachskerze. Der Täufer ist eine echte Wachskerze. Der wurde immer kleiner. Und indem er immer kleiner wurde, diese Wachskerze, ist wer immer größer geworden? Jesus. Jesus ist immer größer geworden. Und so leben wir eine Woche lang nicht mit dem Täufer. Schon lange bei ihm alles erledigt. Aber diese Wachskerze, Täufer, die zeigt auf diesen Jesus. Und wir haben den Jesus in dieser Mitte. Wir haben ihn in dieser Mitte. Wir haben ihn in dieser Mitte als unseren Messias. Er ist unser Messias. Er ist mein Schmuck. Ich bin von Jesus geschmückt. Und er ist mein großes Juhu. Und so leben wir. So leben wir. Mit Messias, mit Schmuck und Juhu. Gott segne Sie alle zum dritten Advent. Komm, wir beten. Herr Jesus Christus, und das wollte der Täufer, das wollte, er wollte diese Wachskerze sein. Und er hat dabei überhaupt nicht verloren, nur gewonnen. Und er hat uns und alle, die mit ihm waren, so wunderschön auf dich hingewiesen. Er war dieser ganz besondere rote Teppich, auf dem selbst wir nach 2000 Jahren noch dich, Herr Jesus, jetzt laufen sehen. Und so dürfen wir auch an diesem Sonntag zu dir kommen, Herr Jesus, und dich anbeten als unseren Messias, als den, der so viel mehr ist als alles, was Menschen machen können. Und wir wollen nicht unsere kleinen Ausgaben von dir, wir wollen diesen ganzen Kommenden, dich in all dem, was zu dir gehört. Und das gilt auch für unser kleines Leben, in dem wir zu leben haben. Du bist unser Messias. Und wir danken dir, dass du uns kennst, in unserer angeschlagenen Seele, unseren Kämpfen und Überlegungen, unser Machen und Tun. Und jetzt schauen wir dich an und dann sehen wir, wie du uns schmückst. Wie du uns wunderschön machst und wie du uns mit dir in einer Person siehst. Und wir danken dir für diese ganz andere Art von Schmückung, als wir sie sonst irgendwo kriegen könnten. Herr, fülle unsere Seele, fülle unseren Geist, fülle unsere angeschlagenen Persönlichkeiten, die nach oben und unten dauernd ausschlagen, mit dem Wissen, dem Erkennen, dem Wahrnehmen deines Jesus-Schmuckes für uns. Und Herr, unser Juhu in dieser Woche soll dir gelten. Und es soll mit Taten und mit Überzeugungen und mit Gehorsam und mit Treue gefüllt sein. Das ist unser Gebet. Hab herzlichen Dank, dass du, Herr Jesus, dieser ganz besondere, einzigartige, unvergleichliche Jesus, auch in den Tagen, die vor uns liegen, in unserer Mitte bist. Gelobt seist du. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen.